das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, schönen guten Abend. Heute Abend am 29.01.1990 zum Info von Radio Dreieckland. Wir beginnen heute bei unseren Themen mit Internationalem, und zwar zunächst Nordirland. Am Wochenende fand in Derry eine Demonstration statt. Mensch gedachte der Erschießung 14 Zivilisten durch das britische Militär. Spanien. Über den Hungerstreik der spanischen politischen Gefangenen aus Grapo und PCER haben wir bereits öfters berichtet. Heute ist der 60. Hungerstreiktag und die Regierung in Spanien bleibt weiterhin hart. Wir berichten über den momentanen Zustand der Gefangenen. Dazu gibt es auch Solidaritätshungerstreikserklärungen von den politischen Gefangenen hier aus der BRD. Nach Freiburg. Der kurdischen Familie Unvar hier in Freiburg droht immer noch die Abschiebung. Die SPD-Fraktion hatte die letzte Woche einen offenen Brief an den Bürgermeister Böhme geschrieben, der inzwischen auch reagiert hat. Geschönte Länderanalysen. Länderanalysen sind die Grundlage für die Anerkennung von Flüchtlingen. Diese Länderanalysen werden von der deutschen Botschaft im jeweiligen Land angefertigt. Ob diese Botschaftsberichte richtig sind, bezweifeln Mitglieder des Stuttgarter Petitionsausschusses. Nie wieder Großdeutschland, nie wieder Faschismus und Krieg. Morgen eine Demonstration zur Machtübernahme Hitlers am 30. Januar 1933. Wir führen ein Interview, ein Studiogespräch mit Ulrich Behrens von der Volksfront. Frauenhändler in Gündlingen. In der Nähe von Breisgau treibt ein Sklavinnenhändler sein Unwesen. Wir berichten von Überaktionen der internationalen Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes. Und zum Schluss: Die Naturfreundebewegung wurde 1995 in Wien von österreichischen Sozialisten als Massenbewegung des Proletariats begründet. In einem Gespräch mit dem Vizepräsidenten der Internationalen Naturfreundejugend versuchen wir, die aktuellen politische Arbeit und Organisationskraft der Naturfreundebewegung zu beleuchten. So, wir müssen das Programm ein kleines bisschen umschieben, weil das Live-Telefonat nach Nordirland klappt nicht, sodass wir jetzt beginnen mit der Berichterstattung über Spanien. Und zwar über den Hungerstreik der spanischen politischen Gefangenen aus Grapo und PCR, über den wir bereits öfters berichtet haben. Heute ist der 60. Hungerstreiktag und die Regierung bleibt weiterhin hart. In einem Gespräch mit Angehörigen der politischen Gefangenen heute Mittag erfuhren wir Folgendes.
Heute meldete das spanische Fernsehen, dass 5 der für ihre Zusammenlegung kämpfenden Gefangenen im Koma seien. Die Angehörigen in Madrid in der Zentrale des spanischen Roten Kreuzes rechnen aber mit bis zu 10. Ihrer Einschätzung nach ist die sozialdemokratische Regierung dazu bereit, weiter stillzuhalten und Verhandlungen zu verweigern. Das heißt, sie akzeptiert den Tod mehrerer Gefangenen und das bei einer Öffentlichkeit in Spanien, die sich mehr und mehr gegen die Regierung wendet. Um es den Verantwortlichen zu erleichtern, in Verhandlungen zu treten, wo sie doch postuliert hatten, mit Terroristenbanden würde nicht verhandelt, bot sich das Internationale Rote Kreuz und eine spanische Menschenrechtsorganisation als Vermittler an und wurden dazu auch von den Gefangenen autorisiert. Die Bischöfe schrieben eine Petition an die Regierung. Bislang wurde dies alles ignoriert.
Am Wochenende fanden mehrere Solidaritätskundgebungen statt. Zum einen hier in der BRD vor dem spanischen Konsulat in Frankfurt, zum anderen vor der spanischen Botschaft in Bonn. Auch in Zürich fanden vor dem spanischen Konsulat eine Kundgebung mit mehr als 60 Menschen statt. Im Aufruf hieß es: Der Kampf gegen die Isolationsfolter für Gefangenenkollektive ist unser Kampf, weil er uns unmittelbar betrifft, sobald wir hier verhaftet werden. Die Zerschlagung der Gefangenenkollektive im spanischen Staat meint auch uns. Die Isolation im Knast soll uns abschrecken, für revolutionäre Veränderungen zu kämpfen.
Auch die letzte Woche begannen Gefangene aus Raff und Widerstand einen befristeten Hungerstreik. Und auch heute solidarisieren sich andere politische Gefangene mit dem Hungerstreik. Dazu jetzt die Hungerstreikerklärung von Ursel Makilla.
Ich trete heute befristet auf 2 Wochen in einen Hungerstreik mit den spanischen Genossinnen. Damit greife ich den Solidaritätshungerstreik, den die 5 Genossinnen aus Raff und Widerstand in Preuingsheim begonnen haben, für mich auf, so wie das inzwischen auch andere von uns getan haben, tun werden. Helmut Pohl und Rolf Clemens Wagner sowie Ute Hladki befinden sich ebenfalls im Streik. Heute sind die spanischen Genossinnen den 60. Tag im Hungerstreik. 8 von ihnen in akuter Lebensgefahr, mehrere im Krankenhaus. Die Verantwortlichen in Spanien praktizieren weiter ihr dreckiges Vernichtungskalkül, jetzt über Komalösung und oder Zwangsernährung versuchen das zynisch, wie auch hier, zu rechtfertigen, aber das wird nicht aufgehen. Und zum Schluss heißt es dann: Schluss mit der Vernichtung der politischen Gefangenen, gegen alle Varianten der Isolation und Vernichtung, gegen ihre Lügen und Scheinlösungen, eine Bresche in ihre harte Haltung schlagen, zusammenkämpfen. Solidarität mit den baskischen Genossinnen, die jetzt auch im Hungerstreik für ihre Zusammenlegung sind. Ursel Makilla am 26.01.1990. Und noch weitere politische Gefangene sind in den Hungerstreik getreten. Dazu der Frankfurter Rechtsanwalt Gronauer.
Seit heute sind im Hungerstreik Günter Sonnenberg, Christian Klar und Carlos Grosser aus Bruchsal mit einer Erklärung dazu. Dann aus Frankfurt Bernhard Rosenkötter, Michael Dietiker, Ali Janssen und Andreas Semisch und Sven Schmidt. Alle JVA 1 in Frankfurt mit einer Erklärung dazu und dann noch aus Celle Karl-Heinz Delvo, Knut Volkerts und Lutz Taufe, auch mit einer Erklärung dazu.
Kannst du die mal vorlesen?
Ja, die 2 sind kurz, die eine ist etwas länger. Gut, ich lese erstmal die von Celle vor, die ist am kürzesten vor. Wir sind heute in einem befristeten Solidaritätshungerstreik mit den spanischen politischen Gefangenen aus PCR und Grapo sowie mit dem Hungerstreik der ETA-Gefangenen. Überall geht es darum, dass sich die Menschen die Verfügung über ihre Lebensbestimmung kollektiv erobern. Alle politischen Gefangenen, die in Westeuropa darum kämpfen, treffen auf Isolation und Vereinzelung, Zwangsernährung und Komalösung. Es ist eine Verfeinerung der Methoden des alten Faschismus. Es betrifft uns alle. Es gibt keinen fremden Faschismus für uns und auch keinen fremden Widerstand. Das System ist international, der Aufbruch dagegen ist es aber auch. Inzwischen sind einzelne Gefangene mit dem Tod bedroht, da sich die spanische Regierung ihnen gegenüber wie die deutsche verhält. Hier ist es Zeit, damit aufzuhören, den Terror nur zu interpretieren oder zu bejammern. Die BRD ist das reaktionäre Zentrum Europas und Ausgangsort aller neuen faschistischen Methoden. Sie ist direkte Partei im Kampf gegen die spanischen Gefangenen. Wir rufen auf, den Kampf der spanischen Gefangenen aktiv zu unterstützen. Wir grüßen die spanischen Gefangenen und alle die, die ihren Kampf aufgreifen. Zelle den 29.01.90. Karl Stellburg, Knut Volkerts und Lutz Taufe.
Am 9. Januar 1990 wurde versucht, die kurdische Familie Unvar, eine Frau mit ihren 6 Kindern, abzuschieben. RDL berichtete bereits mehrfach. Die kurdische Frau war mit ihrem Mann im Februar 1988 in die Bundesrepublik geflüchtet und hatte einen Asylantrag gestellt, der im September 1989 abgelehnt wurde. Inzwischen war der Ehemann im November 1988 verstorben. Verhindert wurde die Abschiebung durch Nachbarn, die das diakonische Werk verständigten und das wiederum den Rechtsanwalt der Familie, Michel Moos, einschaltete. Michel Moos stellte sofort am 9.01.1990 einen Eilantrag auf Aussetzung der Abschiebung beim Verwaltungsgericht in Karlsruhe. Kurz vor dem Abflug kam der Beschluss auf Aussetzung der Abschiebung. Aufgrund dieser menschenverachtenden Maßnahmen der zentralen Abschiebestelle richtete die SPD-Fraktion am 17.01.1990 ein Bittgesuch an den Oberbürgermeister Böhme, um der kurdischen Familie in Freiburg ein Aufenthaltsrecht zu verschaffen. Zum Inhalt des Antwortschreibens des Oberbürgermeisters nun der Pressesprecher Hildebrand.
Es ist so, dass die Stadt als untere Verwaltungsbehörde keine Duldung für in solchen Fällen aussprechen kann. Liegen die entsprechenden Gerichtsurteile vor und von der zentralen Abschiebestelle in Karlsruhe, die dem Regierungspräsidium Karlsruhe unterstellt ist, ist diese Ausweisung in die Wege geleitet worden.
Hat denn der Oberbürgermeister irgendwelche Unterstützung ausgesprochen für diese Familie?
Er kann es rein rechtlich nicht. Also er kann nicht Kraft seines Amtes und Kraft Oberbürgermeister der Stadt Freiburg verhindern, dass so eine Abschiebung stattfindet.
Aber zumindest kann er sich doch dafür einsetzen.
Das kann er sicherlich tun, was da eventuell auf dem internen Wege zwischen der Abschiebestelle in Karlsruhe und der Stadtverwaltung Freiburg gelaufen ist, weiß ich nicht.
Aber er kann doch auch Öffentlichkeitsarbeit leisten, oder?
Er kann seine private Meinung dazu äußern, theoretisch. Aber wenn eine offizielle Anfrage einer Partei kommt, dann muss er die so beantworten, gemäß der Rechtsgrundlage, auf der er sich befindet. Und da kann er offiziell nichts machen.
Theoretisch könnte der Oberbürgermeister also die kurdische Familie unterstützen, unterlässt es jedoch. Zu dem Antwortschreiben nun Margot Quaitsch von der SPD-Fraktion.
Ja, er hat uns das jetzt geschrieben, wo in dem Schreiben hat er dann praktisch den ganzen Sachverhalt nochmal dargelegt, dass ja der Antrag auf Asyl abgelehnt worden ist. und dass eben das da Karlsruhe diese Abschiebung angeordnet hat und dass da die Stadt kaum Möglichkeiten hätte einzugreifen. Aber er teilt dann auch noch mit, dass Rückfragen eben ergeben haben, dass es in nächster Zeit mit einem erneuten Abschiebeversuch nicht zu rechnen wäre durch die zentrale Abschiebungsbehörde. Wir haben ja gleichzeitig auch einen Antrag an den Petitionsausschuss gestellt.
Ja, also wann war das? Letzte Woche?
Diakonie. Das war letzte Woche, ja.
Ja, und was wollt ihr denn da von der SPD-Fraktion noch weiter unternehmen?
Ja, wir haben hier weiterhin im Gespräch mit dem Anwalt und auch mit der Diakonie, die sich da stark einsetzt. Wir versuchen halt jetzt nach wie vor Öffentlichkeit herzustellen. Haben jetzt auch an den Petitionsausschuss nochmal geschrieben, indem wir eben nochmal bekräftigen, dass wir diesen Antrag unterstützen von Seiten Diakonie und versuchen auch nochmal mit dem Amtsnachfolger die Ordnung hier zu diskutieren, was man eigentlich machen kann, inwieweit die Stadt doch Möglichkeiten hätte.
Ja, und der OB Böhme hat außer diesem Schreiben sich also nicht mit dieser kurdischen Familie solidarisiert.
Das geht aus diesem Antrag nicht hervor, also aus seiner Antwort, aus seinem Antwortschreiben nicht. Das ist im Grunde genommen ein Antwortschreiben, das, ich denke, von der zuständigen Stelle formuliert worden ist und das unterschrieben hat. Also da werden wir auch nochmal nachhaken.
Mit einem vorformulierten Schreiben, das die Machtlosigkeit der Stadt betont, hat sich der Oberbürgermeister dieses Problems mühelos entledigt.
Ja, so ungefähr kann man es sehen. Ich meine, er zeigt halt auf, was praktisch, was dazu geführt hat und das, was ja wirklich auch einfach Realität ist, dass die Stadt Freiburg kaum Möglichkeiten oder gar keine Möglichkeiten hat gegenüber Karlsruhe. Das war ja auch der Hintergrund, warum die ganze Geschichte ja alles, warum diese zentrale Abschiebestelle in Karlsruhe eingerichtet worden ist, damit den Kommunen keine Handhabe mehr bleibt.
Ja gut, aber ich denke, wenn sich da der gesamte Gemeinderat mit dem OB dafür stark macht, dass die kurdische Familie hier bleibt, ich denke, dass das eine ganz andere Wirkung hat, dass die Abschiebestelle ja aufgrund dieses Öffentlichkeitsdrucks nicht eingreifen kann.
Ja, ich meine, wir versuchen jetzt auch nochmal den Gemeinderat einzuschalten, dass alle Fraktionen so ein Petitionsgesuch mit uns unterschreiben, um einfach auf die Art und Weise diese Öffentlichkeit etwas breiter zu machen, die Unterstützung von der Öffentlichkeit, weil der OB schreibt völlig zu Recht auch in dem Schreiben, dass es natürlich gerade diesen ganzen Gruppierungen und zu verdanken ist, dass jetzt keine Abschiebung im Moment mehr droht. Mhm. Wenn das so still und heimlich über die Bühne gegangen wäre, wäre die halt jetzt in 14 Tagen wieder abgeschoben worden.
Eine erneute Abschiebung konnte verhindert werden. Angestrebt wird weiterhin die Mobilisierung des Gemeinderats. Zugleich drängt sich die Frage auf, wie die Grünen die Familie Unwahr unterstützen. Auf Nachfrage im Grünen Büro in Freiburg wird nächste Woche im Stuttgarter Landtag zum einen ein Antrag zur Abschaffung der Abschiebestellen in Karlsruhe und Stuttgart eingebracht, zum anderen ein kleiner Antrag über die Abschiebemodalitäten im Fall der Familie Unwahr. Soweit sich in Erfahrung bringen ließ, unterstützen die Grünen das Petitionsgesuch des Diakonischen Werks Freiburg, des AK Asyls etc. bisher nicht, da im Petitionsausschuss Grüne vertreten sind und ihnen bei Unterstützung Voreingenommenheit vorgeworfen werden könnte. Der Petitionsausschuss ist aber mit Vertretern aller Parteien besetzt, mithin auch SPD-Mitgliedern. Hingegen scheut sich die SPD nicht, das Petitionsgesuch zu unterstützen. Neutralität zu simulieren, hilft der Familie Unwahr jedoch nicht weiter, sondern eine offene Unterstützung des Petitionsgesuchs. Mit der Einreichung des Petitionsgesuchs für die Familie Unwahr ist eine Abschiebung nicht ausgesetzt. Ihrer Abschiebung stehen aber die kürzlichst gestellten Asylanträge für 4 Kinder entgegen.
We'll be right back.
Sauladen im Auswärtigen Amt. Stuttgarter Petitionsausschuss bezweifelt Auskunft zu Asylrecht. Was steckt hinter dieser Überschrift der Frankfurter Rundschau vom letzten Samstag? Die Mitglieder des Petitionsausschusses im Baden-Württembergischen Landtag beschweren sich beim Auswärtigen Amt über die Zunahme der Petitionsanträge. In letzter Zeit nehmen die Fälle stark zu, dass nach Ablehnung von Asylanträgen die Petitionsausschüsse der Landtage von Asylbewerbern um Hilfe angerufen werden. Ein Petitionsantrag bedeutet für einen Flüchtling die letzte Chance, sich legal in der BRD aufhalten zu können. Die Zahl der anerkannten Flüchtlinge ist in den letzten Jahren ständig gesunken. Das heißt, über Asylanträge wurden meistens negativ entschieden. Grundlage für die Entscheidung der Asylanträge sind die Länderanalysen der Bundesregierung. Das heißt, die deutschen Botschaften erstellen Berichte über die Situation der jeweiligen Länder und sie geben diese Berichte an das Auswärtige Amt weiter. Ob die deutschen Botschaften aber überhaupt in der Lage sind, die dortige Situation zutreffend zu beurteilen, ist zu bezweifeln. Und bei richtiger Beurteilung der Botschaften scheint das Auswärtige Amt die Botschaftsberichte erst einmal zu filtern, sprich zu beschönigen. Und genau darum geht es den Mitgliedern des Stuttgarter Petitionsausschusses. Sie hegen starke Zweifel an der Richtigkeit von Auskünften des Auswärtigen Amtes und diese Auskünfte wiederum sind Voraussetzung für die Gewährung von Asylrecht. Heute Mittag sprach ich mit Ulrich Brinkmann, Mitglied des Petitionsausschusses im Baden-Württembergischen Landtag. Zunächst die Frage, wie kommen Länderanalysen zustande?
Das Erstaunliche ist, dass wir im Petitionsausschuss weder die Länderanalysen genau kennen, noch wissen, wie sie zustande kommen, sondern das, was wir erfahren, ist immer nur durch den Filter der Landesregierung. Die Landesregierung berichtet uns über diese Länderanalysen. Dann waren wir im Herbst des vergangenen Jahres mit dem Petitionsausschuss in der Türkei und haben dort in der deutschen Botschaft gehört, dass aufgrund deren Berichte an das Auswärtige Amt diese Länderanalysen erstellt werden. Aber konkret gesehen haben wir die auch im Petitionsausschuss noch nicht.
Erstellt werden sie aber von der deutschen Botschaft im jeweiligen Land.
Die deutsche Botschaft berichtet dem Auswärtigen Amt und in welchem Maße die Berichte der Botschaft wahrheitsgemäß in die Länderanalysen eingehen, wissen wir natürlich auch nicht. Mhm. Also am Beispiel. Wir haben in der Türkei über das Kurdenproblem aus der Botschaft andere Nachrichten bekommen, als wir aus den Länderanalysen von der Landesregierung erfahren. Da gibt es erhebliche Zweifel daran, ob diese Länderanalysen richtig sind.
Mhm. Können Sie das mal konkretisieren, worin die Unterschiede bestanden?
Die Landesregierung berichtet uns zum Beispiel immer, dass aufgrund dieser Auskünfte des Auswärtigen Amtes ein Kurdenproblem in der Türkei nicht besteht. Ein Kurde, dessen Asylantrag abgelehnt wird und der zurückkehrt, hätte keine Verfolgung zu erwarten. Dort wurde uns in der Botschaft berichtet, dass solch eine Verfolgung sehr wohl zu erwarten ist, wenn auch nicht von staatlichen Stellen, sondern von denen, die das Hab und Gut und den Besitz dessen, der nach Deutschland gegangen ist, dort inzwischen in Besitz genommen haben. Das ging da um einen ganz konkreten Fall eines Ghanesen, dessen Asylantrag hier abgelehnt worden war. Und ein Kollege des Petitionsausschusses hatte über einen Rechtsanwalt Kontakte nach Ghana aufgenommen und hatte von einem Rechtsanwalt aus Ghana zum Beispiel auch einen Original-Steckbrief zugeschickt bekommen, in dem dieser hier abgelehnte Asylbewerber in Ghana wegen politischer Tätigkeit gesucht wird. Daraufhin hat das Auswärtige Amt der Landesregierung mitgeteilt, ihre Recherchen in Ghana hätten ergeben, dass es diesen Rechtsanwalt nicht gibt. Und die Landesregierung behauptet nun, die Unterlagen, die der Kollege im Petitionsausschuss bekommen hat, seien gefälscht. Wir haben erhebliche Zweifel daran, ob die Recherchen ordentlich gemacht worden sind. Es hieß nämlich lediglich, aufgrund der Rechtsanwaltsliste in Ghana sei diese Auskunft erfolgt. Ich halte das für eine schlampige Arbeit und der gesamte Petitionsausschuss hat gesagt, dann nur anhand einer Rechtsanwaltsliste zu vergleichen, ist überaus schlampig. So kann ein Auswärtiges Amt nicht arbeiten.
Das Auswärtige Amt arbeitet schlampig, die deutschen Botschaften machen Fehleinschätzungen. Wie sehen diese genau aus und woher kommen solche Fehleinschätzungen? Noch einmal Ulrich Brinkmann.
Das ist sehr schwierig von hier aus zu beurteilen. Uns tauchen nur am Beispiel Ghana und am Beispiel Bangladesch immer wieder Unterschiede auf zwischen den Berichten kirchlicher Gruppen und von Privatleuten aus diesen Ländern und den Berichten des Auswärtigen Amtes.
Was vermuten Sie denn, woher das kommt, dieser Unterschied?
Ich halte es für möglich, dass die Botschaften in manchen Ländern aus Gründen der Anpassung an die gegenwärtige Regierung sich zum Wohlverhalten veranlasst fühlen und darum die Berichte geschönt sind.
Was denken Sie, wie das Auswärtige Amt sich jetzt verhalten wird aufgrund dieser Vorwürfe?
Ich denke, dass wir haben im Petitionsausschuss beschlossen, dass dort ein Briefwechsel zunächst einmal stattfindet. Und ich persönlich lege Wert darauf, dass bei ausländerrechtlichen Petitionen, zumindest bei schwierigen, wir nicht nur die Länderberichte des Auswärtigen Amtes bekommen, sondern die Berichte bekommen, die deutsche Botschaft in diesem Land ans Auswärtige Amt geschickt hat. Das muss meines Erachtens die Konsequenz sein. Und ich hoffe, dass das Auswärtige Amt sich darauf einlässt. Ich sage Ihnen nochmal ein Beispiel. Wir haben in der Türkei auch erfahren, dass es durchaus üblich ist, dass die Botschaft über Einzelfälle, also über einzelne Personen und über die Situation in dessen Heimatdorf, Berichte anfertigt. Diese Berichte haben wir noch nie gesehen. Wir bekommen immer nur die allgemeinen Länderbeurteilungen des Auswärtigen Amtes durch den Filter Landesregierung. Ich lege Wert darauf, dass wir diese Berichte sehen.
Aber Reaktion des Auswärtigen Amtes haben Sie noch nicht?
Noch nicht, nein.
Wann erwarten Sie die?
Ich schätze, dass in der nächsten Petitionsausschusssitzung im Februar, am 13. Februar, eine erste Reaktion dafür vorliegt. In Ankara erlebt, dass dort ein sehr mutiger und engagierter Botschafter ist und Botschaftspersonal, das sich auch nicht scheut, wirkliche Missstände des Landes auch öffentlich anzukreiden. Davon waren wir überrascht. Das Verhalten dieses Botschafters war wirklich hervorragend.
Wenn Mensch bedenkt, dass das Wirtschaftswachstum der BRD im letzten Jahr wieder um 4% gestiegen ist, dass die Deutsche Bank 1989 den bisher größten Gewinn ihrer Geschichte verzeichnen kann, dass fast alle Parteien eine Industriepolitik betreiben, die der BRD nicht nur eine Vormachtstellung auf dem EG-Binnenmarkt sichert, sondern auch auf dem Weltmarkt, also eine zutiefst nationalistische und imperialistische Industriepolitik. Wenn Mensch weiter bedenkt, dass die Staatsparteien und die Industrie die einflussreichen Medien fest im Griff haben und die leitenden Redakteurinnen, egal welcher Parteizugehörigkeit, den immer gleichen Einheitsbrei verkünden lassen. Und wenn Mensch weiterhin bedenkt, dass zum Beispiel die Hamburger SPD Sinti- und Roma-Familien abschieben will, dass die Grünen in Emding den Hungerstreik von iranischen Flüchtlingen unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes und Sonstiges abhandeln. Und wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass fast alle Parteien dem neuen Ausländergesetz zugestimmt haben, obwohl die Zahl der anerkannten Flüchtlinge jetzt schon ständig sinkt und klar ist, dass dieses neue, verschärfte Ausländergesetz eine Anbiederung an rechte Wählerschichten bedeutet, dann hat die Aussage, rechts ist die deutsche Mitte, seine Gültigkeit. Die Politik der Unionschristen bis hin zu Sozialdemokraten ist vom Interesse geleitet, Wählergruppen zu umwerben, die sich sonst zu den Republikanern abzusetzen drohen. Diese Politik handelt still und leise danach, was die Republikaner lauthals fordern, nämlich Flüchtlinge zu diskriminieren und abzuschieben, das Kapital zu stärken und die Arbeiter und Arbeiterinnen zu knechten und Frauen als Untermensch dem Mann und dem Arbeitsprozess dienbar zu machen. Die bürgerlichen Parteien beackern mit ihrer Politik das Feld, auf dem die faschistische Saat guten Nährboden findet und aufgehen kann. Insofern passen die Republikaner und ähnliche Gruppierungen zur BRD wie die faschistische Faust auf das kapitalistische Auge. Morgen am 30. Januar vor 67 Jahren, also am 30. Januar 1933, übernahm Hitler und die NSDAP die politische Macht in Deutschland. Die Folgen sind bekannt. Unsagbares Leid und Grausamkeiten an Juden und Jüdinnen, an Menschen nicht deutscher Nationalität, an Behinderten, an Widerstandskämpfern und Kämpferinnen, an Homosexuellen, an Kommunisten und Kommunistinnen, an allen, die sich gegen den Faschismus wehrten. Mit dem Faschismus verbunden sind auch die Schindereien tausender von Zwangsarbeiterinnen, die von profitträchtigen Konzernen wie Thyssen, Daimler, Siemens, Deutsche Bank und so weiter bis aufs Blut ausgebeutet wurden und immer noch werden. Aus diesem Grund findet morgen am Dienstag, den 30.01.1990, eine Demonstration und Kundgebung statt. Nie wieder Großdeutschland, nie wieder Faschismus und Krieg. Hier im Studio sitzt jetzt ein Vertreter der Volksfront, nämlich Ulrich Behrens. Ja, welchen inhaltlichen Schwerpunkt hat denn die Kundgebung morgen?
Ich glaube, du hast schon einige Punkte genannt, die wir auch in den Gruppierungen, die den Aufruf jetzt zu dieser Demo unterstützen, diskutiert haben und die auch in dem Text von dem Aufruf teilweise drinstehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, und zwar auch gerade am 30. Januar, auf die Straße zu gehen und alles zu mobilisieren sozusagen oder anfangen zu mobilisieren, was gegen die Einverleibung der DDR und gegen den Export von Kapitalismus in die DDR mobilisierbar ist. Ein historischer Gesichtspunkt dazu ist, dass die Fahne, unter der jetzt diese Wiedervereinigungsdebatte geführt wird, nämlich Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes, schon zweimal, nämlich 1914 und 1939, zu einem Weltkrieg geführt hat. Auch Hitler hat das Recht auf Selbstbestimmung des deutschen Volkes reklamiert und Österreich annektiert, die Sudetengebiete annektiert und so weiter. Und ich glaube, dass man frühzeitig und eigentlich relativ schnell dagegen alles mobilisieren muss, was zu mobilisieren ist. Deshalb diese Demonstration.
Eine Forderung auf dem Flugblatt lautet ja endgültige Anerkennung der Grenzen Polens und der Sowjetunion. Da denke ich aber, selbst wenn diese Grenzen auf dem Papier anerkannt werden, dann ist doch jetzt schon festzustellen, wie die BRD bzw. das Kapital sich zum Beispiel jetzt schon in Polen festgesetzt hat, also zwar nicht militärisch, aber tja, mit dem beliebten Mittel Geld, wie der IWF jetzt dort schon Politik macht. Insofern ist doch die Forderung fragwürdig, beziehungsweise müssten wir nicht unser Augenmerk mehr darauf richten, wie das Kapital jetzt schon ungehindert jegliche Grenzen und jegliche Nationalitäten unterwirft?
Das ist sicherlich richtig, wobei ich darauf hinweisen würde, dass die BRD ja seit ihrem Bestehen sozusagen sich weigert, sowohl die DDR völkerrechtlich anzuerkennen, als auch trotz dem Vertrag zwischen der BRD und Polen zum Beispiel die Souveränität Polens über diese Gebiete nicht anerkannt hat. Und das hat, glaube ich, schon seine Gründe, weil es schwebt immer gegenüber diesen Ländern der Anspruch eines anderen Staates auf diese Gebiete sozusagen als Drohung seit Jahrzehnten. Und ich glaube, es ist wichtig, da auch völkerrechtlich sozusagen bestimmte Forderungen zu stellen. Das andere ist so, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich bin sowieso der Meinung, dass man sich überlegen muss, eine Politik zu entwickeln, in der man ein Verbot von Kapitalexport in die Richtung argumentiert, ob das jetzt nach Südafrika ist oder ob das in die DDR oder nach Polen ist. Ich glaube, man hat gute Gründe zu sagen, dass so ein Kapitalexport von Konzernen hier nur Unheil schafft für die Bevölkerung in diesen Ländern, egal ob das jetzt Chile, Südafrika oder sonst irgendein Land oder auch ein osteuropäisches Land ist. Von daher widerspricht sich das, glaube ich, nicht, sondern das ergänzt sich eher. Also das kommt vielleicht in dem Aufruf jetzt nicht so klar zum Ausdruck, aber wo die BRD, auch in Österreich zum Beispiel, wo die BRD schon etliche Konzerne in der Hand hat und wo es ja nicht umsonst so ist, dass sie vehement für die Eingliederung Österreichs in die EG ist, was eigentlich dem Staatsvertrag von 55 zum Beispiel widerspricht, dieses Problem müsste man auch noch in die öffentliche Diskussion bringen.
Aber dann stellt sich doch die Frage, wie das zu erreichen wäre, denn die Kapitalisten beschränken sich natürlich nicht selbst und den Staat da zu fordern, halte ich für äußerst fragwürdig, weil der verdient sich ja mit dumm und dämlich dran.
Ein entscheidender Punkt dabei ist, glaube ich, dass man sehr genau darauf achten muss, wie die Diskussionen zum Beispiel in den Gewerkschaften ablaufen. Das heißt, ob es dort Positionen gibt, die sich dagegen aussprechen, dass Konzerne zum Beispiel in Südafrika oder in der DDR oder in Polen Kapital anlegen. Das Problem ist aber allerdings in Bezug auf die DDR oder Polen inzwischen weitaus schwieriger, als das vielleicht gegenüber Ländern in der Dritten Welt bisher war, nämlich insofern, als eine übergroße Mehrheit, wenn man den Umfragen Glauben schenken darf, in der BRD zum Beispiel für Wiedervereinigung sind, aus welchen Gründen auch immer, die man sicherlich untersuchen muss. Das heißt, ich habe da jetzt auch keine fertige Antwort drauf, aber das Problem ist sicherlich noch mal schwieriger, als es bisher gegenüber anderen Ländern war. Und dem müssten sich antifaschistische Kräfte, sei es auf kommunaler Ebene oder weitergehend, sicherlich widmen diesem Problem, also wie man da vorgehen kann. Aber es wird sehr viel darauf ankommen, inwieweit so ein Diskussionsprozess auch in den Gewerkschaften abläuft. Weil die sind unmittelbar mit diesen Konzernen sozusagen, haben die zu tun und damit auch unmittelbar mit der Frage, also wie die Arbeitenden in diesen Konzernen zu dieser Frage stehen.
Können wir also nur hoffen, dass die Gewerkschaften sich nicht kaufen lassen vom Kapital?
Ein gewisses Problem besteht darin, dass sie sich zu dieser Demonstration wie auch zu der am 5.12. in Freiburg zum Beispiel überhaupt nicht geäußert haben öffentlich, außer der IG Medien damals am 5.12. Wie man da weiterkommt, weiß ich jetzt auch noch nicht. Man muss es immer wieder versuchen.
Also hier nochmal der Aufruf zur Demonstration und Kundgebung. Und zwar am Dienstag, also morgen, den 30.01. um 16.30 Uhr am Bertholdsbrunnen. Wir schreiben das Jahr 1990 und die Regierungen dieses Erdballs rühmen sich der Menschenrechtsbestimmungen und der gesetzlich verankerten Würde der Menschen. Allen voran die BRD. Galeeren mit Sklaven und Menschenhandeln gehören längst der Vergangenheit an. So wird es auf jeden Fall behauptet. Ich meine, der gegenwärtige Sklavinnenmarkt bedient sich einfach nur modernerer Methoden, wie zum Beispiel Zeitungsanzeigen und Kataloge, in denen Frauen zum Gebrauch feilgeboten werden. Da heißt es zum Beispiel:
Brasilianerinnen wünschen sich deutsche Lebenspartner in jeder Altersgruppe und jedem Bildungsstand. Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns einfach an. Info und Fotos, Tropical Partnervermittlung, Postfach Breisach. Täglich 13 bis 19 Uhr, auch Samstag und Sonntag.
Auch für den sonntäglichen Genuss scheint Frau gut genug zu sein. Jedenfalls scheint der Inhaber der Tropical Partnervermittlung in Breisach keine Arbeitszeit zu scheuen, seinen männlichen Mitmenschen zu ihrem Vergnügen zu verhelfen und nebenher noch Geld zu verdienen, beziehungsweise hauptsächlich. Berufsbezeichnung: Frauenhändler, Handelsware: Frau. Der moderne Sklavinnenmarkt, möglich durch die Verarmung der Länder der sogenannten Dritten Welt, mit Hilfe der westlichen Industrienationen wohlgemerkt, der moderne Sklavinnenmarkt bedient sich der Frauen aus Ländern wie zum Beispiel Thailand, die Philippinen, also der asiatische Raum, Brasilien und andere lateinamerikanische Länder sind im Kommen. Käufer sind deutsche Männer, die von den Frauen erwarten, dass sie widerspruchslos die Rolle der dienenden und unterwürfigen Ehe- und Hausfrau spielen. So präsentiert auch der Gündlinger Frauenhändler Waldemar Watzko seine Ware Frau an. Im Folgenden zitieren wir aus einem Brief, den ein deutscher Interessent, also ein Käufer, zugeschickt bekam.
Herzlichen Dank für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. In der modernen Zeit, in der wir leben, ist es nicht ungewöhnlich, dass man einen Partner über ein Vermittlungsinstitut sucht. Wenn Sie sich entscheiden, eine Brasilianerin kennenzulernen oder zu heiraten, werden Sie bestimmt nicht enttäuscht sein, weil eine Brasilianerin auf die Welt gekommen ist, um für die Zweisamkeit zu leben und für einen liebenswerten Mann immer da zu sein und zu lieben. Das sind die Worte der Damen aus unserer Kartei. Die Damen, die wir vermitteln, sind uns persönlich bekannt und kommen aus den besten Familien.
Gegen diese verachtende, frauenfeindliche Einstellung machen Frauen der internationalen Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes mobil. Heute Mittag sprach ich mit Gesine, Mitarbeiterin bei Terre des Femmes. Ich fragte sie, wie die Situation der meisten Frauen in den Ländern des Trikont aussieht und mit welchen Versprechungen sie hierher gelockt werden.
Mhm. Also die Situation in den Ländern ist ja relativ bekannt, dass die vor allem durch wirtschaftliche und soziale Not geprägt ist. Und gerade in den Ländern, wo die Frauen besonders stark hierher gehandelt wurden, also Thailand und Philippinen, ist es auch so, dass die Frauen eine ganz besonders starke Stellung haben in der Gesellschaft und eine ganz besonders große Verantwortung auch. Also so auch von der Tradition her ist in Thailand und Philippinen so, dass die Frauen einfach auch verantwortlich fürs Familieneinkommen sind. Und das hat sich bis heute fortgesetzt und ist auch so ganz ein wichtiger Grund dafür, dass die Frauen eben, Landwirtschaft ist mehr oder weniger kaputt, dass die Frauen halt einen Ausweg in der Migration sehen. Also entweder die Auswanderung in die Großstädte, wo es aber eben auch kaum Arbeitsmöglichkeiten gibt, oder sie eben dann ganz oft im Sextourismusbereich landen oder gezwungen sind zu arbeiten. Oder halt eben die Migration, also Auswanderung in europäische Länder, wo sie sich eben versprechen, dass sie da sich und vor allem eben auch ihre Familien unterstützen können. Also es ist eben so, dass egal, ob die Frauen als Ehefrauen hier sind oder Prostituierte oder illegale Arbeiterinnen, ist immer ein ganz wichtiger Punkt, ist, dass sie Geld nach Hause schicken regelmäßig.
Jetzt habt ihr hier in der Nähe von Freiburg in Gündlingen bei Breisach ja einen Frauenhändler ausfindig gemacht, einer von vielen, und ihr seid gegen ihn vorgegangen. Wie habt ihr das gemacht und welche Vermarktungspraktiken habt ihr da festgestellt?
Wir gucken regelmäßig die Badische Zeitung an, um so einen Stand darüber zu haben, wie viele Frauenhändler hier in Freiburg und Umgebung ihre Geschäfte betreiben. Und da sind wir eben schon seit längerem auf diesen Herrn Watzko gestoßen, der in Gündlingen sitzt, bei Breisach, und sich auf brasilianische Frauen spezialisiert hat. Und von dem eben auch regelmäßig Anzeigen in der Badischen Zeitung erscheinen. Und dann haben wir im November eine Aktion gemacht und haben ein Flugblatt gemacht, wo eben draufsteht Frauenhändler in Gündlingen und eben dann so ein kurzer Text über Heiratshandel, und haben den in alle Briefkästen in Gündlingen eingeworfen und haben den breit verschickt an Presse, Rundfunk etc. Naja, und die Reaktion war dann die, dass er selber und dann auch sein Rechtsanwalt mit Telefonanrufen belästigt hat und dann auch direkt angedroht hat, dass er uns anzeigen wird. Und das ist jetzt eben auch passiert. Also der hat uns jetzt angezeigt und im Moment laufen Ermittlungen über einen Staatsanwalt, wobei wir von Anfang an dem eigentlich sehr gelassen entgegensehen. Im Gegenteil, uns ist es eigentlich recht, weil wir das nützen können für weitere Öffentlichkeitsarbeit. Und was vielleicht auch noch so ganz wichtig ist zu sagen, dass es insofern schon eine erfolgreiche Aktion war, als wir inzwischen auch mitgekriegt haben, dass das in dem Dorf Gündlingen bisher nicht bekannt war, was der für ein Geschäft macht. Und gerade in so einem kleinen Dorf, wo eigentlich alle über alle Bescheid wissen, ist das, denke ich, also muss das dann schon auch ganz schön eingeschlagen haben, ne? Mit, also so diese Informationen, ne? Ja, und die andere Frage zu den Vermittlungspraktiken, jetzt speziell zum Watzko, wissen wir das nicht so im Einzelnen. Also was wir wissen, ist, dass er nicht wie viele andere die Frauen hierher kommen lässt, sondern wohl den Männern anbietet, nach Brasilien zu reisen. Und er hat wohl dort auch ein Partnerbüro, die sich dann um die Männer kümmern und eben gucken, dass sie Frauen über Anzeigen locken. Und ja, aber das ist also für uns im Prinzip wirklich nur zweit- oder drittrangig, was der jetzt konkret für Praktiken hat. Die haben alle sehr unterschiedliche Praktiken, aber es ist im Prinzip wirklich wurscht. Es geht darum, dass sie eben alle eigentlich mit der Armut ihr Geschäft machen und mit der Abhängigkeit von den Frauen und mit den Klischeebildern von den, ja, die Männer hier im Kopf haben, ne?
Du hast vorhin was von Ratenzahlungen erzählt und Ausleihen für Weihnachten. Also das zeigt ja ganz deutlich den Warencharakter, der da mitbetrieben wird. Ja.
Also das ist, können wir jetzt auf den Watzko direkt nicht beziehen. Das wissen wir nicht, ob der sowas anbietet. Aber das ist eben, wie gesagt, für uns auch relativ egal, weil es ist genauso ein Handel. Bei anderen ist es ganz oft so, dass da eben wirklich ein riesen Dienstleistungsangebot gemacht wird an die Männer, was eben ja anfängt mit Ratenzahlungen. Und über Rückgaberecht geht, zum Teil eher auf Probe, wo die Männer die Frauen ausprobieren können. Die tun oft eine notarielle Beglaubigung dann noch beilegen, dass das Ganze auch einen seriösen Charakter hat. Und ich denke, das Ganze ist eben wirklich ein Ausdruck, also auch allein da, dass die Frauen in Katalogen angeboten werden und in den Katalogen meistens nicht viel mehr drunter steht unter dem Foto, außer der Name, der Beruf, manchmal die Maße, also die Körpermaße der Frauen und vielleicht dann noch sowas wie Hobby, wo dann steht Kochen und was weiß ich, Kino gehen. Also über die Frau überhaupt keine, eigentlich kaum eine Information. Aber die sind dann eben mit Nummern praktisch übertitelt, stehen in diesem Katalog. Und ich denke, so die ganzen Sachen, die machen auch klar, dass diese Parallele zum Sklavinnenmarkt, die stimmt schon. Mhm. Dass das wie ein Warenhandel ist. Ne? Und es gibt auch eine Aussage vom Menger, der so der größte Heiratshändler ist, der auch sagt, ganz offen zugibt, es ist kein Unterschied zwischen der Vermarktung von Frauen und von Waschmaschinen. Also dass er dieselben Strategien da anwendet. Ne? Mhm. Schon interessant, viele Heiratshändler haben auch vorher oder machen auch zum Beispiel Autohandel nebenher, oder der Menger hat früher mit Orchideen gehandelt. Also so diese Parallelen, wo die wirklich dann diese Handels- und Vermarktungspraktiken einfach übertragen werden, ne? auf die Frauen. Wie kann Mensch euch denn jetzt unterstützen und wo auch zum Beispiel erreichen?
Ja, also zum einen sind wir ganz dringend auch auf Spenden angewiesen, aber hätten eigentlich auch gern noch mehr Frauen, die bei uns regelmäßig mitarbeiten. Dazu haben wir uns jetzt überlegt, einen offenen Treff einmal im Monat zu machen. Und das wollen wir jetzt auch ausprobieren, nämlich heute in einer Woche am 5.2. machen wir ein erstes öffentliches Terre de Femme-Treffen in der Fabrik. Ja, und ansonsten kann man uns erreichen übers Netzwerk in der Fabrik in der Habsburger Straße 9 unter der Telefonnummer 55 12 80. Und ich denke, wer nicht unbedingt mitarbeiten will oder auch kein Geld hat zum Spenden, was aber alle machen können, was wir sehr wichtig finden, ist also gerade zum Beispiel in puncto Frauenhandel die Badische Zeitung auch regelmäßig anzugucken und die Badische Zeitung unter Druck zu setzen, dass sie endlich damit aufhören, diese Heiratshändler zu unterstützen und ihre Anzeigen zu veröffentlichen. Das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Beitrag.
Okay, vielen Dank.
Yeah, you know music goes good with preaching. Just lay your hand on the radio. Let me talk to you. I got a straight money group coming to you. All day.
I'm not saying this. I'm not just speaking. I'm telling you like it is. I know God has blessed me. I know God can bless you. How much money have I got to send you, preacher? It's up to you.
Eigentlich zu Ende mit der Sendezeit. Es ist schon 7 Uhr, aber die Emdinger-Redaktion hat uns freundlicherweise noch mehr Zeit zur Verfügung gegeben. Und zwar kommt jetzt das Interview mit einer Teilnehmerin einer Demonstration in Derry. Aber zunächst erstmal ein kleiner Vorspann.
Sonntag, 30. Januar 1972, Derry City, Nordirland. 15.000 Menschen kamen in Derry zusammen, um für Bürgerrechte zu demonstrieren. Obwohl die katholische Kirche und die moderate Partei SDLP aufgerufen hatten, nicht an der Demo teilzunehmen. Die Demo verlief friedlich. Kein einziger Stein, kein einziger Molly wurden geworfen. Plötzlich eröffnete die britische Armee, das berüchtigte Fallschirmjägerregiment, das Feuer. 14 unbewaffnete Zivilisten wurden ermordet. Der Tag ging als Blutsonntag, als Bloody Sunday in die Geschichte ein. In den katholischen Ghettos Nordirlands brachen sofort Riots aus. Im Süden legten tausende Menschen die Arbeit spontan nieder. 30.000 Menschen zogen in Dublin zur britischen Botschaft und brannten diese bis auf die Mauern nieder. Die britische Regierung behauptete, die IRA hätte das Feuer auf die Soldaten eröffnet. Allerdings hatte kein einziger Augenzeuge, keine einzige Augenzeugin, nicht einmal Reporter der britischen Presse, auch nur einen einzigen Schuss gehört, außer denen der Soldaten. Ungewöhnlich an diesem Sonntag in Derry war auch, dass ranghohe Militärs anwesend waren. Ein Umstand, der für solche Demos nicht gerade typisch war. Es lässt sich vielmehr vermuten, dass das Erschießen von friedlichen Demonstranten und Demonstrantinnen als Einschüchterung der Bürgerrechtsbewegung gedacht war und somit vorher geplant, was die Anwesenheit hoher Militärs erklärt. Gestern, am Sonntag, dem 28. Januar 1990, gab es in Derry eine Demonstration in Gedenken an die Opfer des Bloody Sunday. Wir sind jetzt telefonisch verbunden mit einer Frau in Derry, die gestern auf der Demo war.
Ja, hallo, kannst du mich hören? Hallo?
Ja.
Ja, könntest du mal erzählen, wie die Demo gestern gelaufen ist, also wie viele Leute ungefähr da waren und was so passiert ist?
Ja, also es waren mehrere tausend Menschen auf der Demo und es war ein ziemlich breites Spektrum an Leuten, es dort war, es waren erstmal Verwandte von den Leuten, die gestorben sind an Bloody Sunday, Leute da vom Troops Out Movement aus Britannien, Gewerkschaften, dann Abordnung von Sinn Féin, dem politischen Flügel der IRA und auch eine Studentengruppe von McGee. Und es war eine ganz gute Atmosphäre, als die Demonstration nachmittags losging und auch ganz tolles Wetter. Und der Marsch ging dann 1,5 Stunden lang in die Richtung zum Free Derry Corner, also es war der Ort des Bloody Sunday. Und so auf der Hälfte vom Weg hat man eine arg laute Explosion in der Nähe gehört, die zunächst mal die Leute auf der Demo ziemlich verwirrt hat. Aber die Demo wurde dann trotzdem einfach noch weiter gemacht bis zum Kundgebungsplatz, ohne dass man genau gewusst hat, was los war. Mhm. Und dort konnte man dann erstmal erkennen, dass auf dem Hügel bei Derry Stadtmauer, eben gerade über dem Kundgebungsplatz, das in der Stadtmauer ein Loch war. Ja. Dann ging die Kundgebung los, ganz normal verlaufen so. Der erste Redner war Eamon McCann, der ist ein Mitglied vom Socialist Workers Movement. Und der hat so drüber gedacht, ja, wenn die Birmingham Six genügend Unterstützung kriegen, dann werden sie wohl dieses Jahr noch freikommen. Also der ganze Marsch war dem Birmingham Six, der Kampagne zu deren Freilassung gewidmet. Mhm. Als nächster Redner kam Tom Hartley von Sinn Féin, der so als Mittelpunkt die Shoot-to-Kill-Politik Britanniens hatte und auch den aktuellen Bezug gebracht hat. Letzte Woche wurden nämlich in Westbelfast 3 Männer erschossen, als sie einen Raub durchführten und die waren nicht bewaffnet, aber die wurden sofort erschossen, es wurde überhaupt nicht versucht, die festzunehmen und er hat dann auch den Bezug so zu Bloody Sunday gebracht, wo auch Leute, unbewaffnete Leute erschossen worden sind. Ja. Der letzte Sprecher war wohl der prominenteste, es war Paul Hill, einer der Griffer vor, der letzten Oktober freigelassen wurde, nach 15 Jahren unschuldig im Knast. Und er hat einen Brief von John Walker, das ist einer der Birmingham Six, der aus Derry eigentlich kommt, hat einen Brief vorgelesen, hat aber auch noch hinzugefügt, dass die Entlassung der Birmingham Six nicht britische Gerechtigkeit bedeutet, weil es den Act for Prevention of Terrorism weiterhin noch geben wird, also dass man weiterkämpfen müsste. Nun, das war so der offizielle Teil mit Demo und Kundgebung. Und zu dem Zeitpunkt wussten gestern die meisten Menschen noch nicht von dem Tod eines 17-Jährigen, der extra für den Marsch nach Derry gekommen ist. Und zwar wurde er von einem Steinbrocken, der durch die Explosion an der Stadtmauer gelöst wurde, an dem Platz, wo 30 Minuten später die Kundgebung stattgefunden hatte, getötet. Mhm. Ein ehemaliger Sanitäter hat ihm noch erste Hilfe geleistet, was ein bisschen schwierig war, weil die anwesenden Polizisten ihm nicht helfen wollten. ihm auch kein Erste-Hilfe-Auto des Dungen übergeben wollten, es dann aber letztendlich doch gemacht haben. Die Professional IRA gab dann am frühen Abend eine Stellungnahme heraus, dass die Bombe Mitglieder des sogenannten Sicherheitskräfte treffen sollte, die eben auf der Stadtmauer speziell bei Demonstrationen Patrouille haben. Sie bedauerten in dieser Stellungnahme den Tod des Jungen und bezeichneten ihn als abnormen Unfall. Nun, heute sieht so aus, dass von dem politischen Inhalt der Birmingham Six-Kampagne und so in den Medien überhaupt nichts zu hören ist. Es kommt sowas rüber wie der Marsch einiger hundert irischer Republikaner, bei dem eine IRA-Bombe hochging. Also nationale Demos haben eh schlechte Chancen in den Medien, aber was jetzt so rauskommt, ist ja gar nichts irgendwie. Außerdem ging eine Propagandawelle gegen die IRA und gegen Sinn Féin los, mit Schlagzeilen wie Bloody Sunday der IRA. Der tragische Unfall hat gestern Abend auch bei den ganzen Teilnehmern und Organisatoren der Demo für eine ziemlich gedrückte Stimmung gesorgt und es wurde auch so die Abschlussdiskussion abgesagt wegen dem einen Toten.
Ja.
Also so viel mal zum Bloody Sunday Marsch in Derry gestern.
Ja, sicher. Also was, womit keiner von den Veranstaltern und Veranstalterinnen gerechnet hat. Und ja, ziemlich tragischer Unfall, der natürlich von den Medien entsprechend ausgeschlachtet wird, ist, glaube ich, ziemlich klar. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt aufhören, weil wir schon mächtig überzogen haben. Ich danke dir für den Beitrag aus Derry.
Ja, bitte, gern geschehen.
Ja, bis bald. Tschüss.
Ja, tschüss.
So, jetzt noch ganz, ganz schnell die Veranstaltungshinweise. Zum einen die Volksküche morgen am Dienstag, wie immer, 20 Uhr. Diesmal in der Fabrik im Hinterhaus in der Habsburger Straße. Dann gibt es am Freitag noch eine Veranstaltung zu den bevorstehenden Wahlen in Nicaragua mit Julio Maltés. Die Veranstalterin ist die Nicaragua-Gruppe der PH. Das Ganze findet statt in der Uni in KG 3, Raum 3118, aber bis zum Freitag ist es ja noch eine Weile. Auf jeden Fall kommt jetzt mein Nebenmann hier.
Am Donnerstag, den 1. Februar diesen Jahres, am kommenden Donnerstag, also um 20 Uhr in der Fabrik in der Habsburger Straße 9 in Freiburg, im Vorderhaus, also eine Veranstaltung zum Hungerstreik der spanischen politischen Gefangenen von Grapo und PCER. Seit dem 30.11.89 sind diese für die Zusammenlegung in einem Hungerstreik.
Ja, und wie gesagt, die Demonstration und die Kundgebung morgen Dienstag um 16.30 Uhr am Bertholdsbrunnen. Nie wieder Großdeutschland, nie wieder Faschismus und Krieg. Und wir verabschieden uns und bedanken uns nochmal ganz herzlich bei den Emdingern.
Ja, und das war politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.